freue mich, hier zu sein. Guten Morgen miteinander. Wie Lydia es schon gesagt hat, bin ich jetzt das erste Mal hier für eine Predigt. Wir sind seit eineinhalb Jahren jetzt im Gate 44 als Nachfolger von Willi, Teil vom Pastorenteam, mein Mann Daniel und ich und der Benny Sutter ist ja dort auch noch. Und vielleicht zwei, drei Worte zu mir, dass ihr gleich ein bisschen wisst, mit wem was ihr zu tun habt. Wir gehört es eben, ich komme aus dem Bernbiet, mein Mann übrigens auch, aber kennengelernt haben wir uns in Basel. Er war Chemiker und ist dort arbeiten und ich habe STH gemacht, Theologiestudium, und so haben wir uns kennengelernt. Und haben dann, solange er noch als Chemiker tätig war, auch in Baselbiet gewohnt, unterbrochen so ein bisschen von Auslandaufenthalt. Aber von dem her ist Baselbiet so ein bisschen unsere gemeinsame Heimat. Wir sind dann nachher wieder in Aargau oder wieder, einfach wieder ein bisschen näher, wieder über den Belchen zurück. Und sie waren 11 Jahre in Schöffeln, in der Nähe von Aarau, haben dort eine Krishona-Gemeinde geleitet und ja, seit anderthalb Jahren jetzt hier. Genau, und wir haben diese Predigtserie, wo wir untereinander austauscht haben und gesagt haben, ja, wir schauen verschiedene Biografien an und die Biografien, die sollten aber etwas mit unserem Leben zu tun haben. Leute, die uns persönlich geprägt haben, die uns etwas bedeuten. Und darum habe ich Elisabeth Elliot ausgewählt. Und ich möchte euch gerade ein paar Sachen von ihr vorlesen. Das Ergebnis meiner Schwierigkeiten hängt nicht von der Art der Schwierigkeiten ab, sondern davon, wie ich mit ihnen umgehe. Ich kann sie annehmen, in Glauben und in Zustimmung. Oder ich kann mich dagegen auflehnen und sie zurückweisen. Doch was sie hervorrufen, wenn ich mich auflehne und sie zurückweise, wird alles andere sein als ein reifer Charakter. Im Geist des Vertrauens akzeptiert, kann Einsamkeit zur Reife des Charakters beitragen. Selbst das Ertragen von Trennung und Schweigen und was das Schwerste von allem ist, von Ungewissheit, kann in uns eine feste Hoffnung erzeugen. Mir wurde klar, dass die geistlichen Lektionen nicht dann gelernt werden, wenn Gott uns unseren Willen lässt, sondern dann, wenn er uns warten lässt und diese Zeit mit uns in Liebe und Geduld durchsteht, bis wir aufrichtig beten können, was Jesus seine Jünger gelehrt hat: Dein Wille geschehe. Das zu akzeptieren, was es auch immer bedeutet, ist der große Sieg des Glaubens, der die Welt überwindet. Diese Sätze als Zitat von der Elisabeth Elliot, die habe ich als 19-Jährige in mein Tagebuch geschrieben. In einer Zeit, was mir nicht so gut gegangen ist und ich mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Und zwar war es so, dass ich nicht irgendwie einen dramatischen Schicksalsschlag oder so erlebt habe, aber meine Eltern, die haben schon eigentlich immer nicht so eine glückliche Ehe gehabt. Das war auch recht belastet durch die chronische Depression, die psychische Erkrankung von meinem Vater. Und die ist dann endgültig auseinandergebrochen. Und nicht so friedlich, also sie haben sich recht bekämpft, vor allem um die Finanzen, da sie gegenseitige Ängste da waren. Und ich war die Älteste von 4 Geschwistern, plus noch Flecking und so weiter. Und ich bin dann oft so ein bisschen als Vertrauensperson von beiden Seiten her eingeweiht worden und hat so eine Stellung beziehen und irgendwie weiterhelfen. Meine Eltern, die sind sich dann nicht bewusst gewesen, dass das alles andere als gesund ist, wenn man die Tochter so in das einbezieht. Und ich bin auch noch nicht so weit gewesen, dass sie mich auf eine gute Art und Weise abgrenzen können. Und von dem her war das relativ eine belastete Zeit gewesen, wo ich mich oft ein bisschen überfordert gefühlt habe und vor allem natürlich einfach einsam. Weil es hat wie keinen Platz gegeben für das, was mich beschäftigt hat oder was mir wichtig war. Es ist einfach immer um sie gegangen. Ich war in dieser Zeit auch unglücklich verliebt. nachdem dass ich über ein Jahr lang das Gefühl hatte, das ist gegenseitig und da bahnt sich irgendetwas an, ist dann das relativ knall auf Fall klar gewesen, nein, das ist nicht so. Und ich denke, auch das, ja, das ist etwas Normales, das gehört so ein bisschen zu einem Leben dazu. Es war eine ganz normale Erfahrung. Heute bin ich sogar dankbar dafür, weil ich einfach gemerkt habe, dass der Daniel so viel besser zu mir passt als mein damaliger Merli-Prinz, was ich das gedacht habe. Aber es war eine grosse Enttäuschung zu dieser Zeit. Es hat mich viele Tränen gekostet und es hat auch viel Unsicherheit im Blick auf meine Zukunft ausgelöst. Und kurz vor der Matur bin ich dann gewesen, da war die Zukunft eh ein grosses Thema gewesen. Die Frage, was mache ich nachher? Ich habe ein Wirtschaftsgymnasium gemacht, ursprünglich mit dem Ziel, Juristin zu werden. Manchmal war ich noch ein hin und her gerissen gewesen, so Bibliothek, Buchhändlerin hat mich auch noch interessiert. Und dann ist aber plötzlich so wie aus dem Nichts aus der Gedanke da gewesen, studiere Theologie. Und das war so stark gewesen, dass ich irgendwann wie gemerkt habe, hey, da steckt mehr dahinter. Es sind nicht nur meine eigenen Gedanken, es waren auch Umstände von außen, dass ich zum Beispiel, noch bevor ich mit kaum jemandem darüber geredet habe, anonym 1500 Franken im Briefkasten hatte für mein Theologiestudium. Und irgendwann habe ich das Gefühl, mal, ich glaube, da redet jetzt wirklich Gott und er meint es ernst. Jetzt haben mich theologische Fragen schon interessiert, aber ich war zu dieser Zeit noch so geprägt und hatte selber die tiefe Überzeugung, dass Frauen nicht predigen sollen. Und leiten auch nicht. Oder? Und dann, ja, was mache ich denn bitte schön mit einem Theologiestudium? Und was bedeutet das für mein Leben? Und die Fragen, die haben mich dann umgetrieben. Viel, ja, wenn ich allein in meinem Zimmer war, hat mich das beschäftigt, die darüber gebetet. Und dann habe ich das Buch von der Elisabeth Elliot gelesen und die Worte, die haben mich tief getroffen und mich herausgefordert. Sie haben mir bewusst gemacht, dass Schwierigkeiten zum Leben einfach dazugehören. Natürlich bei allen unterschiedlich, aber wir haben es vorher schon gehört, beim Josef, Lydia hat gesagt, ich glaube, es ist niemand da innen, der sagen kann, ja, bei mir ist einfach immer alles rundgelaufen, Problem, das kenne ich nicht. Wir sind noch nicht im Himmel. Und wenn ich ein Leben ohne Probleme erwarte, dann werde ich immer enttäuscht und unglücklich sein. Die Worte haben mir aber auch bewusst gemacht, dass ich meinen Problem nicht einfach ausgeliefert bin, sondern dass ich einen Handlungsspielraum habe. Ich entscheide, wie ich darauf reagiere. Ich entscheide, ob ich mich im Selbstmitleid innen verliere oder ob ich meine Schwierigkeiten als Herausforderung zum Reifen, ob ich sie als geistliche Lektion annehme. Und die Worte haben mir gezeigt, dass ich sie allem letztlich nicht mit den Umständen, mit anderen Menschen, sondern mit Gott selber zu tun habe. Und dass es im Kern immer wieder darum geht, dass sein Wille in meinem Leben oberste Priorität hat. Dass ich ihm gehorsam bin und ihm vertraue, auch wenn ich ihn im Moment vielleicht gar nicht verstehe. Die Frage ist, glaube ich, dass seine Pläne für mich gut sind? Kann ich und will ich ihm vertrauen? Und wie viel darf mir das Vertrauen kosten? Elisabeth Elliot, die hat diesen Satz nicht einfach aus dem Ärmel geschüttelt, sondern selber erlebt. Sie ist unter dem Namen Howard 1926 in Belgien auf die Welt gekommen, als Tochter von amerikanischen Missionaren, die kurz darauf aber dann wieder zurück in die USA gereist sind. Und so ist sie in der Stadt Philadelphia mit 5 jüngeren Geschwistern aufgewachsen. Ihre Eltern, die haben nach wie vor mit vielen Missionaren Kontakt gehabt, haben die auch zu sich eingeladen. Und so hat Elisabeth Elliot gleich schon die Lehre kennen. Kontakt gehabt und sie hat schon früh den Traum gehabt, selber Missionarin bzw. Bibelübersetzerin zu werden. Und darum ist sie als junge Frau an Wheaton College und hat dort Griechisch und Linguistik studiert. Und dort hat sie den Jim Elliot gelernt kennen, der der ebenfalls das Ziel hatte, in die Mission zu gehen. Er war der Zimmerkollege von ihrem Bruder und so sind sie miteinander in Kontakt gekommen. Und langsam, aber sicher, haben sie sich ineinander verliebt. Und kurz vor ihrem Studienabschluss hat Jim ihr eröffnet, dass er in sie verliebt ist. Ich liebe dich, hat er gesagt. Aber, das grosse Aber, Gott hat mich berufen, alleine zu bleiben. Vielleicht für immer, vielleicht nur für die nächsten paar Jahre. Elisabeth hat später ein Buch über ihre Geschichte mit dem Jim geschrieben, «Eine harte Liebe». Das Buch, das mich eben mit 19 geprägt hat und wo ich euch schon ein paar Sätze daraus vorgelesen habe. Und sie beschreibt die Situation dort so. Regenbogen entstehen, wenn Sonnenlicht und Regen zusammentreffen. Das Sonnenlicht, das meine Welt in leuchtenden Farben erstrahlen ließ, war das Wissen, dass Jim Elliot mich liebte. Der Regen war die zweite Mitteilung, die er mir machte, als wir im Gras an der Lagune saßen, dass Gott ihn zur Ehelosigkeit berufen hatte. Vielleicht fürs ganze Leben, vielleicht auch nur, bis er die ersten Erfahrungen an dem Ort gemacht hätte, an den Gott ihn als Dschungelmissionar schickte. Ältere Missionare hatten ihm gesagt, dass für manche Aufgaben alleinstehende Missionare nötig seien, weil Verheiratete sie einfach nicht tun könnten. Es gab Gebiete, in die Frauen nicht gehen konnten. Jim glaubte ihnen und weihte sich selbst dem Junggesellenleben, solange der Wille Gottes es erforderte. So haben sich ihre Wege getrennt und sie haben sich unabhängig voneinander auf die Mission vorbereitet und sie dann auch ausgereist. Zwar beide nach Ecuador, aber nicht zusammen und nicht in die gleiche Region. Der Jim ist tatsächlich in eine Pionierarbeit gegangen, wo er unter einfachsten Bedingungen und ohne Privatsphäre tief im Busch gelebt hat. Und es hat 5 lange und schwierige Jahre gedauert, bis sie sich über das Jahr von Gott sicher waren und am 8. Oktober 1953 in Quito geheiratet haben. Im Februar 1955 ist ihre Tochter Valerie auf die Welt gekommen. Happy End, könnte man denken. In dieser Zeit haben Jim und 4 andere junge Männer von ihrer relativ sicheren Missionsstation aus, wo sie dann gelebt haben, mit einem kleinen Flugzeug angefangen, Kontakt aufzunehmen zu einem Stamm, der bis dann völlig unerreicht war. Man sagt ihnen heute, es seien Waorani. Man hat sie dann zumal kennt unter dem Namen Alcas. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Sie sind mit dem Flugzeug immer wieder über das Gebiet geflogen, haben enge Kreise gemacht, möglichst tief, und dann an einem Seil, einen Korb mit Geschenken runtergelassen und einfach so versucht, das Vertrauen zu gewinnen, bei Sichtkontakt haben sie gewunken und irgendwo haben sie den Eindruck gehabt, es wird mehr und mehr von diesen Leuten verstanden, die haben zurückgewunken, die haben auch von sich aus wieder Geschenke in Korb, da, wo sie nachher wieder aufziehen konnten. Und nach mehreren Monaten haben sie es gewagt, auf einer Sandbank in der Nähe von diesem Ort zu landen und auszusteigen. Und die erste persönliche Begegnung war freundlich. Man sieht hier noch Fotos, die sie gemacht haben. Aber 2 Tage später, am 8. Januar 1956, haben sie einige Krieger von diesem Stamm überfallen und sie mit ihren Speeren umgebracht. Frühere Tagebucheinträge von Jim haben so eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Er hat geschrieben, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Ich trachte nicht nach einem langen Leben, sondern nach einem erfüllten, gleich dir, Herr Jesus. Das war ein harter Schicksalsschlag für Elisabeth, die nach nur gut 2 Jahren Ehe dann plötzlich alleine mit ihrer kleinen Tochter da gestanden ist. Sie ist aber nicht zurück in ihre Heimat gereist, sondern sie ist in Ecuador geblieben und hat sogar gebetet, dass auch sie bereit sei, wenn Gott sie zu den Alkas möchte schicken. Und tatsächlich hat sich dann Kontakt zu zwei Frauen aus diesem Stamm ergeben. Von denen hat Elisabeth Stammessprache gelernt und 1958 ist sie mit der Rachel Saint, mit der Schwester des ebenfalls getöteten Piloten von diesem Flugzeug, zu denen in den Dschungel gezogen. Es sind viele zum Glauben an Jesus gekommen und auch einige von den Mördern. Und nicht zuletzt, weil sie eben die Vergebung und die Liebe von diesen Frauen so berührt hat. In einem weiteren Buch mit dem bezeichnenden Titel «Die Mörder, meine Freunde» schreibt Elisabeth darüber: «Ich habe für Jims Bewahrung gebetet, für seine leibliche Bewahrung. Der Herr erhörte mich im Blick auf die Ewigkeit. Er schützte uns vor Ungehorsam und bewirkte durch Jims Tod Dinge, deren Ausmaß erst die Ewigkeit offenbar machen wird. Das stärkt in mir persönlich das Verlangen, sie zu erreichen. Weil Jesus Christus für alle gestorben ist, interessiert mich die Errettung aller. Aber die Tatsache, dass Jim aus Liebe zu den Alkas starb, intensiviert meine Liebe zu ihnen, zu den Alkas.» Elisabeth und ihre Tochter Valerie, die haben 2 Jahre lang dann bei den Alkas gelebt, 1963, dann schliesslich doch zurück in die USA gegangen sind. 1969 hat Elisabeth zum zweiten Mal geheiratet. Leider ist ihr zweiter Mann nach nur 4 Jahren an Krebs gestorben und sie war wieder alleine gewesen. Ein Schicksalsschlag mehr, der ihr Vertrauen auf die Probe gestellt hat. Und 1977 hat sie zum dritten Mal den Schritt vor den Traualtar gewagt. Der Lars Gren, der ist scherzhaft und liebevoll der dritte Mr. Elliot genannt worden. Und er ist dann der Elisabeth erhalten geblieben, bis sie am 15. Juni 2015 im Alter von 88 Jahren verstorben ist. Das waren dann doch noch viele Jahre, wo sie zum Teil gemeinsam umgereist sind, Vorträge gehalten haben. Elisabeth war auch an der Entstehung von der New International Version Bible beteiligt, eine moderne Bibelübersetzung, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit der Hoffnung für alle, die wir auf Deutsch haben. Sie hat einen Haufen Artikel und Bücher geschrieben, hat auch ein eigenes Radioprogramm gehabt, wo sie ihre geistliche Erkenntnisse und Erfahrungen weitergegeben hat. Und die Sendungen, die hat sie meistens mit dem gleichen Satz angefangen: Du wirst mit ewiger Liebe geliebt. Das sagt die Bibel. Und unter dir sind die ewigen Arme Gottes. Das ist ihre tiefste Überzeugung, was sie durch all ihr Leid durchgetragen hat und für viele zu einer Ermutigung werden lassen. Gott ist Liebe. 100% Liebe. Und wenn er uns schwere Wege führt, das gibt es, dann macht er das nicht für uns zu quälen, sondern mit einem höheren Ziel. Er hat nicht nur unsere kurze Lebenszeit auf dieser Erde im Blick, sondern die ganze Ewigkeit. Ähnlich wie Jesus vom Weizenkorn geredet hat, das nur Frucht bringt, wenn sie in die Erde fällt und stirbt, hat sie den Vergleich von einer Eichel und einer Eiche gebraucht. Denken wir an eine Eichel. Sie ist ein wunderbares kleines Ding, vollkommen in ihrer Anlage und ihrem Bau, mit einer Zielsetzung und vollkommenen Funktionen. Denken wir weiter an eine wundervolle große Eiche. Gottes Ziel, als er die Eichel werden ließ, war der Eichbaum. Seine Absicht mit uns ist, dass wir zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi gelangen. Viele Tode müssen gestorben werden, bis wir dieses Maß erreichen. Viel Loslassen muss geschehen. Wenn wir die Eiche ansehen, denken wir nicht mehr, dass der Verlust der Eichel so sehr groß gewesen ist. Je mehr wir den Plan Gottes für unser Leben akzeptieren, desto weniger schrecklich werden die Verluste uns erscheinen. Aber dann, im Moment innen, sagt sie auch, der Same weiß nicht, was geschehen wird. Er kennt nur das, was gerade geschieht. Das Fallen, die Dunkelheit, das Sterben. Die Eichel tut das, wozu sie gemacht ist, ohne ihren Schöpfer mit Fragen zu quälen über das Wann und Wie und Warum. Wir, denen Verstand und Wille und eine Menge von Wünschen gegeben ist, die wir gegen das göttliche Schnittmuster setzen können, sind aufgefordert, ihm zu glauben. Und wir haben die Möglichkeit, ihm zu vertrauen, weil er uns sagt, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Wann werden wir es finden, fragen wir. Die Antwort lautet, vertraue mir. Wie werden wir es finden? Und wieder heißt die Antwort, vertraue mir. Warum muss ich mich selbst verlieren, fragen wir hartnäckig. Die Antwort heißt, schau auf die Eichel und vertraue mir. Die bedingungslose Hingabe und das Vertrauen von der Elisabeth Elliot fasziniert mich bis heute und es fordert mich auch immer wieder raus. Ja, wir alle, wir erleben Schwierigkeiten. Da sogar wirklich schlimme Verluste und Schicksalsschläge. Da will ich nicht irgendwie klein oder schön reden. Und ich glaube, dass wir dann als Gemeinschaft, als Gemeinde, die Menschen begleitet, dann in erster Linie auch gefragt sind, mit den Trauernden und Leidenden mitzufühlen und Klage vor Gott auch zuzulassen. Der Weg vom Vertrauen, der braucht Zeit. Und das passiert nicht einfach mit einem Fingerschnippen und das kann man auch nicht von außen einfach einfordern. Wir stehen aber alle ganz persönlich für uns immer wieder vor der Frage und das oft auch in kleinen Alltagssituationen inne. Setzen wir Gott und sein Reich wirklich an die erste Stelle? Sind wir bereit, Jesus nachzufolgen und sein Willen zu tun, auch wenn uns das etwas kostet. Vielleicht sogar viel kostet. Glauben wir wirklich, dass es das wert ist und dass Jesus uns das Leben in Fülle wird schenken? Ich möchte Elisabeth Elliot nicht auf ein Podest stellen. Sie war ein Mensch mit Fehler, mit Schwächen, wie wir alle, ihren Ansichten auch sehr stark prägt vom amerikanischen Evangelikalismus von den 40er, 50er Jahren. Gerade was das Trauen und das Verhalten von Mann und Frau angeht, da hat sie sehr pointierte Meinungen, die heute stark kritisiert werden, die sie auch umstritten ist. Und ich denke selber auch, dass manches, was sie dort gesagt hat, nicht biblische Wahrheiten sind, sondern eher so ein Klischee, die dann zu dieser Zeit üblich waren. Aber sie war zweifellos eine Frau, die bereit war, Gott ihr Vertrauen zu schenken. So ein bisschen ähnlich wie der Josef. Sie war bereit, ihn als der Höchste, als ihren Gott zu erheben, nicht nur mit Wort, sondern mit ihrem ganzen Leben. Und in dem Innen ist und bleibt sie mir ein grosses Vorbild. Ich möchte schließen mit ein paar kurzen, prägnanten Zitaten von ihr, die ihre Botschaft einfach gut nochmal auf den Punkt bringen. Wenn Gott etwas verweigert, geschieht es immer aus Gnaden. Ich brauche den Weg nicht zu kennen. Ich brauche nur dem Führer zu vertrauen. Gott schreibt die Musik unseres Lebens nicht ohne einen Plan. Aber es liegt an uns, den Takt zu erkennen und über Pausen nicht bestürzt zu sein. Amen.